Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Nicht nur an den Aktienmärkten hat die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump für einige Verwerfungen gesorgt. Auch an den Anleihemärkten und an den Devisenmärkten war einiges los. Sind US-Staatsanleihen noch ein sicherer Hafen? Welche Renditen gibt es aktuell? Und was bedeuten die Schwankungen bei Euro und Dollar für global aufgestellte Depots? Darüber spreche ich mit Uli Stephan von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, nach den ungewöhnlich starken Schwankungen an den Finanzmärkten steigt ja bei vielen Analysten, Bankern, Politikern auch die Sorge vor einem neuen Schock an den Anleihemärkten zurecht.
Ja, ich glaube, dass die Anleihemärkte schon ein wichtiges Instrument sind, wo auch die US-Administration hinguckt, denn die hohen Zinsen, gerade am langen Ende, machen es natürlich dann auch teurer in der Schuldenaufnahme und die USA zahlen ja jetzt schon $1 Billion Kapitaldienst, also Zinsen pro Jahr. Insofern guckt man dahin. Der amerikanische Präsident hat auch immer wieder die Notenbank, man könnte sagen, ermahnt, doch bitte die Zinsen zu senken. Aber das ist natürlich schwierig, wenn die Inflation immer noch relativ hoch ist und vor allen Dingen die Inflationserwartungen sowohl bei den Stimmungsumfragen der Konsumenten als auch bei den Stimmungsumfragen der Unternehmen deutlich nach oben gegangen sind und wir auf kurze Sicht da mittlerweile Zahlen sehen, die wahrscheinlich übertrieben sind, aber über 6% auslaufen. Das wäre also mehr als eine Verdoppelung vom jetzigen Niveau. Aber da sieht man, dass der Spielraum für die Notenbank zu agieren sicherlich begrenzt ist.
Wir haben jetzt zuletzt ja wirklich außergewöhnlich starke Ausschläge an den Rentenmärkten erlebt. Was heißt denn das in konkreten Zahlen? Wie stark ging es da hoch und runter?
Also zunächst mal haben wir den sogenannten Move-Index, ein Index, der also die Schwankungsbreite bei den Anleihen misst, schon auf deutlich erhöhtem Niveau von knapp 140. Das wird jetzt kaum jemandem was sagen, aber bis auf so einen Peak, den wir gesehen haben mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, waren wir auch in Corona nicht sehr viel höher. Also das ist schon ein deutlicher Anstieg. Beim US-Dollar beispielsweise haben wir Volatilitäten, wie wir sie zuletzt in der großen Finanzkrise 2008 gesehen haben. Und die 10-jährigen US Treasuries sind mit Ankündigung der Zölle zuerst mal auf 3,9 in etwa runtergelaufen, also die Renditen, und haben sich dann aber sehr schnell, als sichtbar wurde, naja, die Amerikaner können ja gar nicht so sehr ausweichen, weil ja viele Produkte gar nicht in Amerika hergestellt wird, also die Teuerung der Zölle wird am Ende sich beim amerikanischen Konsumenten wiederfinden, sind die Renditen dann doch stark gedreht bis auf 4,50. Wir liegen aber immer noch zwischen 4,40 und 4,50. Und dass eben Renten und Dollar in die gleiche Richtung marschieren, zeigt ein Stück weit, dass hier auch ein Vertrauensverlust vorhanden ist. Dass einfach der Markt diskutiert, was machen die USA da, wie stark koppeln sie sich ab von ihren Partnern und auch von anderen. Und wie viel Schaden wird das denn auch ökonomischer Art dann nach sich ziehen?
Eigentlich gelten ja US-Staatsanleihen, also US Treasuries, als sogenannter sicherer Hafen. Und in denen flüchten Anlegerinnen und Anleger ja eigentlich in Krisenzeiten. Nun könnte man da ja gerade schon von sprechen, dass wir eine Krise haben. Zumindest herrscht ziemliche Panik und Verunsicherung an den Märkten. In dieser Krise ist die Lage aber irgendwie anders. Wie kommt das? Ist es wirklich dieser Vertrauensverlust und ist das ein dauerhaftes Thema jetzt?
Ja, das ist eben die große Frage. Es ist tatsächlich der Vertrauensverlust, Jessica, denn man sieht, dass in Europa genau das Gegenteil passiert. Der Euro wird relativ stark, auch eben zum Dollar und die Bundesanleihen verlieren an Renditen. Also offensichtlich sieht der Markt im Moment Bundesanleihen, Euro, Schweizer Franken, wahrscheinlich auch den japanischen Yen als sicheren Hafen an, aber nicht den US-Dollar. Das ist erstaunlich, weil selbst wenn sozusagen die Volatilitäten aus den Vereinigten Staaten kamen, war der Dollar doch immer der sichere Hafen und ist dann gestiegen. Und diesmal sehen wir es eben umgekehrt. Die Zinsen steigen, der Dollar wird schwach, die Aktienmärkte gehen zurück. Also hier ist doch ein gewisser Vertrauensverlust in die amerikanische Administration und auch in die amerikanische Volkswirtschaft sichtbar.
Du hast gerade schon die Bundesanleihen angesprochen, ebenfalls ein klassischer sicherer Hafen. Die sind aber zuletzt doch auch ein bisschen Achterbahn gefahren, oder?
Ja, Jessica, tatsächlich sind die Bundesanleihen vor allen Dingen im Zuge der Fiskalpakete, die ja in Deutschland dann diskutiert und auch beschlossen wurden, stark gestiegen bis knapp 3%. Sie sind aber mittlerweile wieder deutlich auf dem Rückweg. Die Renditen der 10-jährigen Bundesanleihe liegen jetzt noch bei 2,5%. Das ist noch nicht ganz das Niveau, das wir vorher hatten, aber es geht eben in die andere Richtung, nicht wahr? Also während die US-Zinsen eher steigen, beziehungsweise Renditen eher steigen, geht es in Europa dann doch abwärts. Und das zeigt eben, dass hier Geldflüsse vorhanden sind aus den USA raus und in andere, in Anführungsstrichen, sichere Häfen oder vermeintlich sichere Häfen hinein.
Du hast vorhin schon den Dollar angesprochen, ein schwacher US-Dollar. Was heißt das genau für die US-Wirtschaft und dann im Zweifel ja auch für die europäische, wenn der Euro stark ist, wenn wir jetzt dieses Währungspaar uns anschauen?
Ja, das heißt zunächst mal, dass die Zölle die Amerikaner noch härter treffen, weil mit einem schwachen Dollar natürlich, ceteris paribus, die Einkäufe aus dem Ausland teurer werden. Und dann kommen nochmal die Zölle obendrauf, also während nach klassischem Lehrbuch das Gegenteil der Fall wäre, also die Zölle sollten eigentlich dann über ein stärkere Währung ein Stück weit kompensiert werden, kommt es hier nochmal obendrauf. Damit haben wir noch mehr Inflationsdruck in den USA, noch weniger Spielraum der Notenbank, unangenehm für den amerikanischen Konsumenten, auch für die amerikanischen Unternehmen, die Importeure sind. Und insofern ist das sicherlich für Amerika keine so gute Nachricht. Ich verstehe schon, dass Präsident Trump einen schwächeren Dollar möchte, um bessere Exportmöglichkeiten zu haben. Aber nun ist die USA eine Volkswirtschaft, die traditionell nicht sehr stark im Export ist, sondern sehr stark binnenmarktorientiert, importiert und der Export doch eher eine untergeordnete Rolle spielt.
Was bedeutet das denn für Anlegerinnen und Anleger? Viele haben ja US-Aktien im Depot und das mitunter nicht zu knapp.
Ja, dass man natürlich in den Vereinigten Staaten von Amerika wie auch in jedem anderen Land nicht nur auf die Aktienkurse in der Landeswährung gucken muss, sondern eben auch zurückrechnen auf den Euro. Und wenn der Dollar dann schwach wird, dann kriege ich am Ende weniger Euro für meinen Dollar. Und deswegen ist das sozusagen neben den Aktienkursen eine zweite Quelle nicht nur der Volatilität, sondern eben auch der Performance oder eben auch Nicht-Performance. Und ich kann dir sagen, dass hier bei den Investitionen, die wir in unserem Fonds machen, der Dollar schon wehgetan hat dieses Jahr. Wir sind ja von knapp Parität, also 1,02 bis auf 1,15 gelaufen. Im Moment pendeln wir uns irgendwo so 1,13, 1,14 ein. Aber das ist natürlich immer noch eine sehr, sehr starke Bewegung, die auch richtig Performance gekostet hat und unangenehm ist. Und wie gesagt, die außergewöhnlich ist, denn typischerweise, wenn die Aktienmärkte so stark fallen und volatil sind, neigt der Dollar eher zur Stärke.
Nun habe ich irgendwann mal gelernt, dass man als langfristige Investorin auf so das Währungspaar Euro-Dollar gar nicht so genau schauen muss, weil das doch in relativ engen Rahmen umeinander schwankt oder die beiden umeinander schwanken. Das scheint jetzt auf einmal anders zu sein. Eine weitere Regel, die außer Kraft gesetzt ist.
Also ich würde das nicht als Regel bezeichnen. Wir hatten die letzten 2-3 Jahre sicherlich wenig Schwankungen, da gebe ich dir recht, da waren Euro-Dollar irgendwo zwischen 1,8 und 1,12 sehr konstant und fest. Aber wir haben natürlich schon Bewegungen gesehen, die von 0,8 auf 1,60 geführt haben. Also da ist schon eine gewisse Bandbreite drin. Sicherlich nicht so wie mit Währungen von Schwellen- und Entwicklungsländern. Aber dass sich da so gar nichts tut im Euro-Dollar, das würde ich nicht sagen. Man kann auch nochmal daran erinnern, dass Euro-Dollar ja rausgekommen ist vor rund 25 Jahren mit einem Kurs, ich meine, von knapp 1,18. Und ja, da sind wir jetzt fast wieder, aber eben noch nicht ganz. Es kann schon sein, dass es weiterhin noch schwächer wird, aber schwer zu sagen, weil es eben sehr, sehr stark jetzt davon abhängt, was in Amerika passiert, wie es weitergeht, ob die Zölle doch noch angehoben werden. Also mit weiteren Zöllen, mit schärferen Maßnahmen muss man wohl davon rechnen, dass der Dollar schwach wird. Wenn wir erleben, dass Trump und die US-Administration hier nachlässt, dann können wir auch eine gewisse Konsolidierung des US-Dollar wieder erwarten. Aber dass es weit unter die 1,10 im Moment runterläuft, das glaube ich eher nicht.
Wie gehen denn Unternehmen auch im Euroraum damit um? Ich glaube, die sichern sich da schon sehr stark ab, oder? Aber die haben ja auch das Problem mit den Zöllen und wissen nicht so genau, worauf sie sich einstellen müssen.
Ja genau, für sie ist natürlich dann der schwächere Dollar, der stärkere Euro eher eine Hilfe, was das Ganze angeht, macht natürlich dann die Exporte in die USA nochmal teurer und insofern müssen sie sich gucken, ob sie da ein bisschen was an Marge dann über die Währung vielleicht abgeben können, typischerweise gehen solche Zölle ja nicht nur über Margen und Preise, sondern dann auch über Mengen. Und da muss man sicherlich sehr fein versuchen auszutarieren, wie hoch die Elastizitäten sind, also wie stark die Abnehmer in den Vereinigten Staaten auf Preise reagieren, wie preissensitiv sie sind. Ich bringe aber gerne das Beispiel mit Avocados und Äpfel. Also wenn der Amerikaner weiter mexikanische Avocados genießen möchte, dann muss er halt den Preis zahlen, wenn er nicht bereit ist, auf Äpfel aus Michigan auszuweichen. Und so ist das eben auch mit vielen anderen Produkten. Gerade wenn ich mir den Maschinenbau angucke, hat Deutschland eben viele Spezialmaschinen, Spezialprodukte, die so in den Vereinigten Staaten gar nicht hergestellt werden. Und dann stellt sich die Frage, kann ich ausweichen? Kann ich vielleicht ein halbes Jahr später bestellen oder wie gehe ich damit um? Das ist sicherlich heute alles noch nicht so ganz klar, wie damit umgegangen wird.
Aber klar dürfte sein, dass wir eine neue handelspolitische Realität erleben und die hat natürlich auch die Notenbanken eingeholt. Die FED hast du vorhin schon angesprochen, aber auch die EZB muss sich damit natürlich auseinandersetzen. Die Abwärtsrisiken für die Konjunktur sind ja deutlich gestiegen. Das kann man, glaube ich, schon heute sagen, oder?
Ja, das kann man in jedem Falle sagen. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland beispielsweise haben ja gerade ihre Frühjahrsprognose vorgelegt mit 0,1%. Wie das aber immer so ist, ist solch eine Prognose natürlich ein Prozess. Also sie haben direkt dazu gesagt, dass allein die Autozölle dazu führen sollten, dass das Wachstum dann nur noch bei 0% liegt. Also man nimmt an, dass die Zölle, so wie sie jetzt bekannt gegeben sind, mal mindestens 0,3, 0,4 Wachstum rausschälen werden. Wie gesagt, wie es weitergeht, wissen wir nicht, aber auch ein Konjunkturprogramm ist das für Europa sicherlich nicht. Da die Inflation aber gleichzeitig runtergeht, weil der Euro stark ist, weil die Energiepreise im Moment fallen, aufgrund der Annahme, dass die Weltkonjunktur schwächer läuft, könnte es schon sein, dass die Europäische Zentralbank, und ich gehe auch davon aus, mehr tun wird und die Zinsen weiter in den nächsten Monaten auch nach unten schleusen wird.
Wenn ich mir das Ganze jetzt als Anlegerin anschaue, wo finde ich denn jetzt noch einen sicheren Hafen? Also klar, es gibt Gold, aber Gold wird in US-Dollar gehandelt. Ich bin Euro-Anlegerin. Da muss ich wahrscheinlich auch wieder drüber nachdenken, was das für mein Gold bedeutet. Was ist mit den sicheren Häfen Bundesanleihen oder US-Treasuries? Was kann man sich da noch angucken und was ist nicht mehr sicher?
Ich glaube, Jessica, dass man tatsächlich sehr vorsichtig mit Gewissheiten sein sollte dieser Tage. Wir wissen einfach nicht, wie die US-Administration vorgehen wird und ob sie wirklich und in welcher Höhe vor allen Dingen Zölle anlegen wird. Dass sie ganz von diesen Zöllen weggeht, glaube ich nicht. Aber wir haben ja mittlerweile auch schon eine Menge eingepreist. Also wenn es tatsächlich Verhandlungen geben sollte, dass man sich auf diese 10% Basiszins zurückzieht, dass man vielleicht nicht tarifäre Handelshemmnisse, und die Europäer sind nun weiß Gott keine Freihändler, also das muss man auch mal bei aller Klarheit sagen, also Europa ist sehr protektionistisch unterwegs. Also da gäbe es Möglichkeiten, da ein Stück weit runterzukommen, dann kann man sicherlich Energie aus Amerika kaufen, um auch die Leistungsbilanzen etwas moderater zu gestalten. Da gäbe es Möglichkeiten. Sollte das der Fall sein, ist, glaube ich, schon eine Menge eingepreist. Ich glaube, dann gäbe es auch eine gewisse Erholung. Wenn Trump aber ideologisch weiter an seinen Zöllen festhält, da glaubt, das Heil drin zu finden und mit Zolleinnahmen dann Steuersenkungen damit finanzieren zu können, auf Steuereinnahmen verzichten zu können, dann wird er eben nachhaltig die Wirtschaft belasten, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten und das dann eben auf Kosten des Dollars, der Inflation. Und dann wird möglicherweise das lange Ende noch höher tendieren, der Dollar noch schwächer werden. Aber wie gesagt, da muss man ausgesprochen vorsichtig sein. Deswegen würde ich im Moment tatsächlich mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Ich würde natürlich ein bisschen sichere Häfen kaufen, also Staatsanleihen. Wenn man das mit einer längeren Laufzeit macht, dann ist man auch gegen Rezessionen, die ja durchaus möglich sind, wenn da noch deutlich draufgelegt wird, ein Stück weit geschützt. Und insofern macht es dann am Ende wieder die Mischung im Portfolio aus. Je mehr ich eben hier mich für Rezessionen und Eventualitäten wappne, desto mehr kann ich sicherlich auf der anderen Seite auch tun. Und wie gesagt, nach den Ankündigungen, dass da Elektronikkomponenten und so weiter ausgenommen werden, sehen wir ja auch, dass dann die entsprechenden Unternehmen und Sektoren wieder anspringen. Also Volatilität wirklich in beide Richtungen, Überraschungspotenzial in beide Richtungen. schwierig zu prognostizieren, wenn wir eingestehen müssen, dass wir nicht wissen. Wir wissen zwar, wie die Ziele sind, aber wir wissen nicht, was da genau präferiert wird in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Es bleibt also spannender, als dem einen oder anderen wahrscheinlich lieb ist, aber wir können es nicht ändern. Danke für diese Perspektiven. To go.
Sehr gerne, Jessica.